Deutschlandfunk, der Tag.
Viele Menschen in Oldenburg sind schockiert.
Ich habe ihn letzte Woche mit meiner Tochter gesehen. Der hat uns zugewunken, also ein ganz netter, ganz höflicher junger Mann. Und das zerreißt mir das Herz.
Lorenz A. ist gestorben, nachdem ihn in der Nacht zum Ostersonntag mehrere Schüsse von hinten getroffen haben. In den Kopf, in den Rücken, in die Hüfte. Und diese Schüsse hat ein Polizist abgefeuert. Heute Abend wird in Oldenburg eine Kundgebung stattfinden. Ein Bündnis fordert Aufklärung und Gerechtigkeit für Lorenz A. Aufklärung natürlich darüber, wie es dazu kommen konnte. Mussten sich die Polizisten verteidigen oder war es möglicherweise ein Fall rassistischer Polizeigewalt? Denn Lorenz A. ist schwarz. Wir sprechen gleich über diesen konkreten Fall, was bekannt ist, und wir sprechen auch generell über Polizeigewalt, auch rassistische Polizeigewalt. Also wie groß ist das Problem und warum werden so wenig Fälle aufgeklärt? Und im zweiten Teil lassen wir uns erklären, was da gerade zwischen Indien und Pakistan passiert. Die haben ja immer schon eine sehr schwierige Nachbarschaftsbeziehung, aber seit einem Terroranschlag im indischen Teil von Kaschmir, da eskaliert die Lage immer weiter. Und das sind immerhin zwei Atommächte, die da möglicherweise am Rand eines Krieges stehen. Das ist der Tag am 25. April 2025. Ich bin Josephine Schulz. Hallo. Dietrich Mohaupt ist unser Landeskorrespondent für Bremen und er ist gerade vor Ort in Oldenburg, wo der Fall des getöteten Lorenz A., der erst 21 Jahre alt war, für viel Aufsehen sorgt. Es gibt Blumen, es gibt Kerzen, es gibt Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen. Aber es gibt heute Abend auch eine Protestkundgebung, zu der die Initiative Gerechtigkeit für Lorenz aufgerufen hat. Die Gruppe schreibt in ihrem Aufruf, der Fall muss ordentlich aufgearbeitet werden und Konsequenzen nach sich ziehen. Lorenz muss Gerechtigkeit erfahren. Wir stehen geschlossen gegen Rassismus, der auch bei der Polizei strukturell ist. Der Mord an Lorenz ist kein Einzelfall. Ja, Dietrich, was wissen wir denn mittlerweile, was in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag passiert ist, wie Lorenz A. zu Tode gekommen ist?
Also bisher sind einige Fakten bekannt. Das ist, wie die ganze Sache angefangen hat, nämlich an dieser Diskothek in Oldenburg in der Innenstadt. Da hat es Diskussionen darüber gegeben, ob der später Getötete dann in die Diskothek eingelassen werden sollte. Die Sicherheitsleute haben ihn abgewiesen, weil er wohl nicht die passende Kleidung trug. Etwas schlabbrige Leggings hatte er wohl an, so eine Jogginghose. Das hat ihm nicht gefallen. Daraufhin hat er als Abgewiesener mit Reizgas in Richtung der Sicherheitsleute gesprüht und ist geflüchtet. Einige haben ihn verfolgt, einige Umstehende, auch von dem Sicherheitspersonal, haben ihn aber nicht gekriegt, haben das auch abgebrochen, weil sie meinten, er hätte wohl ein Messer dann auch in der Hand gehabt. So jedenfalls ihre Aussagen derzeit. Polizei hat sich dann eingeschaltet, ein Streifenwagenbesatzung hat ihn zu Gesicht bekommen, hat sich allerdings ihm nicht großartig nähern können. Eine zweite Streifenwagenbesatzung in unmittelbarer Nähe hat ihn dann aber noch einmal verfolgt und denen habe er sich dann so die Aussagen der Polizei auf bedrohliche Art und Weise genähert. Und wiederum Reizgas versprüht und dann sind die Schüsse gefallen. Darüber, was genau da in dem Moment geschehen ist, gibt es leider überhaupt gar keine konkreten Aussagen, weil da werden noch Zeugenaussagen einerseits ausgewertet. Es gibt ein paar Videoaufnahmen von installierten Sicherheitskameras in der Umgebung, auf denen man nicht allzu viel erkennen kann, auf denen man aber deutlich erkennen kann, wohl offensichtlich laut Aussagen der Staatsanwaltschaft und Polizei, dass der Erschossene kein Messer in dem Zeitpunkt in der Hand hielt, aber sich wohl nochmal mit der Reizgasbüchse in der Hand den Beamten genähert hat, dann aber weggelaufen ist. Wieder. Deshalb ja auch das, was man auch definitiv weiß, dass nämlich mindestens vier, einige reden inzwischen von fünf Schüssen, also mindestens vier Schüsse gefallen sind, von denen drei den Getöteten dann getroffen haben, und zwar von hinten in den Rücken, in den Kopf. Das sind also die Schüsse. Ein Streifschuss hat er noch am Oberschenkel erlitten. Das sind so die Fakten, die man bisher weiß. Derzeit wird noch viel an Zeugenaussagen ausgewertet, Videomaterial wird noch gesichtet, die Staatsanwaltschaft und Polizei halten sich da sehr zurück mit weiteren Aussagen dazu, was da wirklich genau geschehen ist.
Aber du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen, also es gibt da unterschiedliche Aussagen, ob ein Messer im Spiel war oder nicht. Vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, ist sozusagen das, was die Polizei bisher rausgibt. Im Raum stehen ja aber auch schwere Vorwürfe, unter anderem der Vorwurf rassistischer Polizeigewalt, gerade eben, weil der Mensch von hinten erschossen wurde. Gibt es dafür irgendwelche Indizien?
Ja, da muss man wirklich leider sagen, dass es weder für die eine Sichtweise, dass das also eine Polizeiübergriffigkeit einerseits gewesen oder ein bewusstes Erschießen gewesen sein könnte, weder dafür gibt es konkrete Hinweise, noch dafür, dass der sich jetzt wirklich in einer so bedrohlichen Art und Weise denen genähert hat, dass es eine Notwehrsituation war, die dann auch Schüsse zumindest legitim machen. Das ist also alles völlig unklar, weil da fehlen noch Zeugenaussagen, fehlt noch die Auswertung von Bildern. Ob diese Bilder dann die endgültige Klarheit bringen, ist unklar. Fakt ist wohl, dass er ein Messer dabei hatte. Man hat eins bei ihm in der Hosentasche gefunden, ein Klappmesser. Er hat aber wohl, so lassen die derzeit auswertbaren Videoaufnahmen Rückschlüsse zu, das Messer nicht in der Hand gehabt, als er sich dem Polizisten genähert hat. Er hat sie aber mit Reizgas besprüht. Es gibt eine Aussage, die darauf hinweist oder darauf hindeutet, dass der Polizist, der dann auch am Ende geschossen hat, dass der dabei irgendwie zu Fall gekommen ist und sich dabei dann Schüsse gelöst haben oder er dabei unkontrolliert geschossen hat. Tatsache ist, dass als Vorwurf natürlich im Raum steht, da ist möglicherweise zumindest mal übermotiviert und unkontrolliert gehandelt worden. Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens hat ja auch ganz klar gesagt, dass das erhebliche Vorwürfe sind. Auf der anderen Seite hat auch sie davor gewarnt, da jemanden vorzuverurteilen.
Und wenn du jetzt die Politik schon ansprichst, was ist dein Eindruck? Wie verhalten sich die Sicherheitsbehörden und die Politik? Hast du das Gefühl, da gibt es wirklich die Bereitschaft, das ernsthaft aufzuklären und diesen Vorwürfen nachzugehen?
Alles, was bisher so aus dem politischen Raum dazu kommt, ist einerseits diese Aussage von ganz deutlicher Betroffenheit über diesen Vorfall und vor allen Dingen auch die Warnung vor einer Vorverurteilung des Beamten. Der ist suspendiert vom Dienst. Es sind Ermittlungen wegen Totschlags eingeleitet worden. Das sind absolut übliche Vorgehensweisen in so einem Fall. Und auf der anderen Seite wird natürlich auch darüber diskutiert, wie soll Polizei in solchen Situationen eigentlich grundsätzlich mit so etwas umgehen. Da kommt dann die Diskussion über den Taser wieder auf, dass es heißt, wir müssen die Polizei anders ausstatten. In Niedersachsen ist die Polizei nicht mit diesen Tasern, mit diesen Elektroschockern ausgestattet. Da fordern CDU-Politiker zum Beispiel, das muss Standardausrüstung der Polizei sein, damit eine niedrigschwelligere Reaktion auf eine möglicherweise bedrohliche Situation auch wirklich erfolgen kann, als jetzt der Gebrauch der Schusswaffe, der ja dann im Zweifel sehr durchschlagend sein kann. Also darüber gibt es politische Diskussionen, da haben sich auch Polizeigewerkschaft schon zu Wort gemeldet. Das sind alles so Dinge, die eben im politischen Raum da drumherum passieren. Eine fehlende Aufklärungsbereitschaft, glaube ich, kann man da niemandem vorwerfen derzeit.
Du bist ja gerade vor Ort, du bist in Oldenburg. Man hört es auch, ein bisschen laut im Hintergrund. Was hat das ausgelöst, dieser Fall in der Stadt? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen beschreiben? Was erlebst du da vor Ort?
Also in der Stadt selber spürt man, dass es da so eine gewisse, beinahe sowas wie eine Schockstarre gibt. Das Leben geht natürlich weiter, aber hier in der Nähe des Tatortes oder dieses Orts des Geschehens sind viele Blumen niedergelegt worden, Kerzen brennen, Schilder, persönliche Nachrichten sind aufgestellt. Da findet auch eine Warnwache derzeit statt. Da ist also auf jeden Fall eine Wahrnehmung davon da, dass man sich mit der Sache schon auseinandersetzt. Hier in der Bevölkerung für heute Abend ist auch noch eine Kundgebung, eine Gedenkveranstaltung angekündigt. Da sollen um die 1.000, 1.500 Personen erwartet werden, heißt es von Seiten der Stadt Oldenburg. Also das wird schon wahrgenommen hier im Raum, im öffentlichen Raum in der Stadt. Und es findet natürlich die Diskussion auch darüber statt. Es ist halt eine Person of Color gewesen, die betroffen war, die geflüchtet ist, die offensichtlich von hinten tödliche Schüsse bekommen hat. Und das führt natürlich zu, manch einer sagt auch, reflexartigen Vorwürfen, die dann erhoben werden. Da stimmt doch was nicht. Das sind rassistische Motive im Spiel. Und da spielt natürlich auch immer wieder dann diese Frage eine Rolle, wie weit ist das ein strukturelles Problem von Polizei? Das ist aber alles nicht greifbar bisher, in welche Richtung das am Ende dann führt.
Und an der Stelle machen wir mit Dietrich Mohaupt einen Punkt. Genau das wollen wir jetzt nämlich noch vertiefen. Also jenseits von dem konkreten Fall Lorenz A., wo eben viele Fragen noch offen sind, noch ermittelt werden müssen, wollen wir jetzt nochmal grundsätzlich auf das Phänomen Polizeigewalt und auch rassistische Polizeigewalt schauen. Also nimmt dieses Problem zu? Warum wird in diesem Bereich so wenig aufgeklärt? Wo liegen da die strukturellen Probleme? Und das kann ich tun mit dem Kriminologen Tobias Singelnstein. Er hat an der Goethe-Uni Frankfurt die Professur für Kriminologie und Strafrecht und er forscht schwerpunktmäßig zu rechtswidriger Polizeigewalt. Herr Singelnstein, die Zahl der Menschen, die durch Polizeischüsse ums Leben gekommen sind, die ist gestiegen. 22 waren es letztes Jahr. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Lässt sich aus diesen Zahlen für Sie schon eine Entwicklung ablesen?
Ich glaube, dafür ist es noch zu früh, aber in der Tat muss sich die Forschung und sollte sich auch die Polizei diese Zahlen und die Fälle, die dahinter stehen, genau anschauen und gucken, worauf diese Entwicklung basiert. Man kann natürlich einerseits annehmen, dass es vielleicht mehr Situationen gibt, in denen es notwendig gewesen wäre, aber es wäre auch denkbar, dass es in der Polizei da eine Veränderung gibt, dass häufiger zur Schusswaffe gegriffen wird in bestimmten Konstellationen und es wäre natürlich wirklich wichtig zu schauen, woran das genau liegt.
Und Polizeigewalt kann ja nun noch wesentlich mehr sein als Schüsse oder vor allem als tödliche Schüsse. Kann man sagen, dass Polizeigewalt generell zunimmt? Haben Sie da Einblicke?
Nein, das kann man eigentlich so nicht sagen. Wir müssen differenzieren. Einerseits ist die Polizei befugt, in bestimmten Situationen Gewalt auch einzusetzen, ne, um polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen. Aber wenn sie die Grenzen, die das Gesetz zieht, dabei überschreitet, dann ist das eben ein rechtswidriger Gewalteinsatz. Mein Eindruck ist im Augenblick eher, dass es eine sehr kontinuierliche Entwicklung gibt, sowohl was den Einsatz von unmittelbarem Zwang durch die Polizei angeht, als auch rechtswidrige Formen polizeilicher Gewaltanwendung.
Wie hoch ist denn die Hürde, in der Polizisten schießen dürfen?
Die Hürde für den Schusswaffeneinsatz liegt in Deutschland sehr hoch und er kommt auch im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere auch zu den USA, in Deutschland sehr selten vor. Und auch ganz generell kann man sagen, die Gewaltbefugnis ist auch für die Polizei eine Ausnahmebefugnis. Das heißt, sie darf Gewalt nur dann einsetzen, wenn polizeiliche Maßnahmen sich auf andere Weise nicht mehr durchsetzen lassen. Ist also ein Ultima Ratio. Kommunikation, Deeskalation, all diese Dinge gehen vor.
Jetzt in diesem Fall in Oldenburg, da sind natürlich die Ermittlungen noch abzuwarten, was da genau passiert ist. Aber wenn auf einen Menschen mehrfach von hinten geschossen wird, das zumindest ist ja geklärt, würden Sie sagen, das ist schon ein klares Alarmsignal, dass es da möglicherweise nicht um Selbstverteidigung gegangen sein könnte, dass man da sehr genau hingucken muss?
Man wird auf jeden Fall sehr genau hingucken müssen, schon alleine, weil der Fall jetzt so eine öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Aber ich glaube, für eine Bewertung ist es viel zu früh, weil wir nicht wissen, was vor Ort passiert ist. Schüsse in den Rücken, das ist natürlich erstmal ein irritierendes Bild. Aber es sind durchaus Sachlagen denkbar, die das erklären könnten. Genauso wie Sachlagen denkbar sind, die eine rechtswidrige Gewaltanwendung bedeuten würden.
Nun haben Sie gesagt, in diesem Fall wird wahrscheinlich sehr genau hingeguckt werden, was genau da passiert ist. Auch weil es diese große öffentliche Aufmerksamkeit gibt. Die gibt es ja nun nicht in jedem Fall, wo jemand von der Polizei erschossen wird. Wie hoch ist die Aufklärungsquote oder auch die Quote der Verurteilung? Man hört immer wieder, dass sowas ja selten aufgeklärt und auch selten abgeurteilt wird.
Genau, unser Hauptproblem ist eigentlich die Anklagequote und die kennen wir sehr genau aus der Staatsanwaltschaftsstatistik. Da werden nämlich alle Verfahren gegen PolizeibeamtInnen wegen maßlich rechtswidriger Gewaltausübung erfasst. Und da sehen wir, dass die Staatsanwaltschaften nur sehr, sehr wenig Fälle, nämlich 2% pro Jahr der Fälle, anklagen, also zum Gericht bringen. Die allermeisten Fälle werden eingestellt. Und das betrifft jetzt Gewaltausübungen insgesamt, nicht nur den Schusswaffeneinsatz, wo ja routinemäßig, wenn Menschen zu Schaden kommen, ein Strafverfahren eingeleitet wird, sondern jegliche Form von Gewaltanwendung durch die Polizei.
Und woran liegt das?
Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, mit denen man das erklären kann. Auf der einen Seite gibt es natürlich Fälle, wo sich dann im Nachhinein herausstellt, dass sich das Ganze noch im Rahmen der rechtlichen Befugnisse bewegt hat, die die Polizei hat, also gerechtfertigt war. Aber wir sehen auch sehr viele Fälle in der Praxis, wo es an der Beweislage scheitert, wo wir eine sehr schwierige Beweislage haben. Also häufig stehen dann einfach Aussage gegen Aussage sich gegenüber. Auf der einen Seite die Beamtinnen und Beamten, die eine Version, eine Wahrnehmung und Bewertung des Geschehens schildern und auf der anderen Seite die Betroffenen oder Dritte, die eine andere haben. Und dann muss die Justiz, insbesondere die Staatsanwaltschaft, praktisch entscheiden, welcher Seite sie eher Glauben schenkt. Und da muss man sagen, in der Praxis ist es so, wenn es keine Videoaufnahmen, keine klaren sonstigen Sachbeweise gibt, entscheiden sich die Staatsanwaltschaften in diesen Konstellationen praktisch immer für eine Einstellung des Verfahrens.
Und ist das dieses typische, ja, ich sag mal, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also Polizisten decken sich immer gegenseitig, geben sich immer gegenseitig eine Erklärung, ein Alibi. Ist das ein strukturelles Problem?
Ich glaube schon, dass wir strukturelle Schwierigkeiten in diesem Verfahren haben. Und ich glaube, zwei Dinge spielen eine besondere Rolle. Zum einen gibt es in der Polizei eine starke Binnenkultur, die auch als Chorgeist bezeichnet wird. Das ist so ein sehr starker beruflicher Zusammenhalt. Das kennen wir auch aus anderen Berufen, aber in der Polizei ist es besonders stark. Und daraus auszuscheren ist nicht einfach, wird auch negativ sanktioniert. Und das führt dann auch in so einer Konstellation zu einem starken Zusammenhalt. Und auf der anderen Seite muss man sich klar machen, dass die Staatsanwaltschaften ja täglich mit der Polizei als Institution zusammenarbeiten, weil die Polizei für die Staatsanwaltschaften die Ermittlungen durchführt. Das heißt, auch in den Staatsanwaltschaften gibt es ja ein bestimmtes Bild von der Polizei als Organisation, von den Menschen, die da arbeiten. Und ich glaube, da gibt es jetzt keine bewusste, nicht vorrangig eine bewusste Bevorteilung, sondern das Problem ist eher, dass es schon eine menschliche Herausforderung ist, dann auch in so einer Konstellation unvoreingenommen an das Verfahren heranzugehen.
Aber wenn Sie sagen, gerade in diesen Situationen, da steht Aussage gegen Aussage und dann wird in der Regel für die Einstellung entschieden, das bedeutet ja wahrscheinlich für potenziell oder mutmaßlich Betroffene von Polizeigewalt ja eine totale Desillusionierung, vielleicht auch einen Vertrauensverlust in den Staat, oder? Ist das nicht ein Riesenproblem?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Das sehen wir auch in unserer Forschung, wo wir die betroffenen Perspektive untersucht haben. Wenn Menschen solche Erfahrungen machen, wenn ihnen sowas passiert, dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, sich gegen diese starke Deutungsmacht der Polizei durchzusetzen und in so einem Strafverfahren Erfolg zu haben. Und es führt in der Praxis eben auch dazu, dass die allermeisten Menschen sich gegen eine Anzeigerstattung entscheiden. In unserer Befragung, die wir durchgeführt haben, haben mehr als 90% der Befragten gesagt, dass sie keine Anzeige erstattet haben, und zwar, weil sie den Eindruck hatten, dass sie in einem solchen Strafverfahren gegen die Polizei keine Chance hätten.
Was könnte oder was müsste man denn dann an den Strukturen ändern? Also auch in diesem Fall in Oldenburg ist es ja offenbar so, dass die Polizei aus einem anderen Ort in der Nähe jetzt ermittelt oder aufklären soll. Das heißt, da überprüft wieder die Polizei die Polizei. Ist das problematisch?
Ja, das ist durchaus eine problematische Konstellation, und man kann sagen, dass es quasi das schlechteste Modell ist, was wir in Deutschland haben, dass die benachbarte Dienststelle zuständig ist dann. Es gibt andere Bundesländer, die sind da deutlich weiter. Also die haben spezialisierte Dienststellen geschaffen, die ein Stück weit mehr Unabhängigkeit garantieren, aber vor allem eben auch spezialisiert sind, also sich mit solchen Verfahren auskennen. Und andere Länder, also Großbritannien oder Dänemark zum Beispiel, die haben aus dieser Problemkonstellation noch ganz andere Konsequenzen gezogen. Die haben nämlich eigenständige, wirklich unabhängige Behörden geschaffen, wo auch nicht vorrangig PolizistInnen arbeiten, um für mehr Unabhängigkeit bei den Ermittlungen in solchen Fällen zu sorgen.
Aber da gibt es in Deutschland nicht den Willen dazu, oder woran hakt's?
Ja, wir haben in Deutschland einerseits eine sehr starke Stellung der Staatsanwaltschaft, die man dafür ein Stück weit einschränken müsste. Und es gibt auch nicht so richtig den politischen Willen, ist mein Eindruck, an der Stelle was zu ändern. Wir haben, die Diskussion ist im Prinzip in diese Schaffung der unabhängigen Polizeibeauftragten gemündet, die auch eine wichtige Rolle, eine wichtige Funktion haben, aber eben keine Ermittlungen in Strafverfahren anstellen.
In diesem Fall jetzt in Oldenburg kommt ja noch ein zusätzlicher Aspekt dazu. Da steht auch so vage der Vorwurf rassistischer Polizeigewalt im Raum, weil das Opfer schwarz war. Wie gesagt, wollen wir jetzt nicht konkret drüber reden, über den Fall, weil da muss man erst die Ermittlungen abwarten. Aber ganz grundsätzlich sind Menschen nicht weißer Hautfarbe oder Menschen, die aussehen, als hätten sie einen Migrationshintergrund, sind die häufiger betroffen von Polizeigewalt?
Dafür fehlt es leider an Zahlen. Was man sagen kann anhand des Forschungsstandes ist erstens, dass Menschen, die die rechtswidrige polizeiliche Gewalt erfahren und POC, also People of Color sind, dass die häufiger den Eindruck haben, diskriminiert worden zu sein in diesen Situationen als weiße Menschen. Und wir sehen natürlich, dass Racial Profiling in der Praxis der Polizei auch in Deutschland eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Und wenn man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, kontrolliert zu werden und dann auch in polizeiliche Maßnahmen zu gelangen, dann hat man natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man in solche Gewaltsituationen kommt. Deshalb spricht viel dafür, dass People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund, eher davon betroffen sind. Und wenn wir uns die Todesfälle der vergangenen Jahre angucken, dann sehen wir auch da eine gewisse Überrepräsentation.
Und lässt sich das anders erklären als mit Rassismus?
Ich glaube, man muss sich das ganz differenziert angucken. In der Polizei wird Rassismus häufig ja noch als individuelle Einstellung alleine verstanden. Und ich glaube, das größte Problem sind hier gar nicht die Einstellungen, sondern sind eher strukturelle Komponenten. Ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, ob Beamtinnen und Beamte in solchen Einsatzsituationen vielleicht mit einer anderen Gefahrenwahrnehmung, mit einer anderen Gefahreneinschätzung hereingehen, die auch daraus herrühren kann, dass ihnen ein POC gegenübersteht. Man muss sich einfach die Frage stellen, wäre dieser Einsatz genauso abgelaufen, wenn die Person eine weiße Person gewesen wäre? Und ich glaube, da tut die Institution Polizei, aber tun wir auch als Gesellschaft gut daran, diese Frage zu reflektieren.
Es gab ja vor einigen Jahren mal diese große Debatte um eine Studie zu Rassismus, zu strukturellem Rassismus innerhalb der Polizei. Horst Seehofer wollte das damals nicht, hat sich massiv dagegen gewehrt. Dann kam die Studie in ein bisschen abgeänderter Form irgendwann doch. Und da haben damals ein Drittel der Polizisten, die da teilgenommen haben, gesagt, dass sie schon rassistisches Verhalten oder Äußerungen unter Kollegen mitbekommen haben. Ich würde sagen, das Ergebnis der Studie war, von Einzelfällen von schwarzen Schafen kann man da wirklich nicht mehr sprechen. Haben Sie den Eindruck, es gibt noch die Tendenz, ein strukturelles Problem in dieser Hinsicht in der Polizei zu negieren? Oder hat sich da grundlegend was geändert? Ist da die Sensibilität für das Thema gestiegen?
Also ich glaube, dass die Sensibilität in der Polizei in den vergangenen Jahren schon zugenommen hat. Aber es gibt immer noch eine große Abwehr, gerade was den strukturellen oder institutionellen Rassismus angeht. Wir können anhand des Forschungsstandes diskutieren wir im Prinzip über die Frage, sind rassistische Einstellungen in der Polizei genauso verbreitet wie in der Gesellschaft insgesamt? Oder ist es in der Polizei vielleicht sogar noch ein bisschen drastischer? Da sind wir also relativ klar. Aber gerade was diese institutionelle, strukturelle Komponente angeht, steht die Forschung noch relativ am Anfang. Es gibt eine ganze Menge zu Racial Profiling, aber zu sonstigen Fragen des institutionellen Rassismus in der Polizei gibt es noch viel zu wenig.
Was müsste man da genau aufklären oder sich angucken?
Wichtig wäre aus meiner Sicht zum Beispiel, sich Wissensbestände in der Polizei anzugucken, sich Ausbildungsmaterialien anzugucken, auch anzugucken, ob bestimmte Rechtsgrundlagen, verdachtsunabhängige Kontrollen zum Beispiel, in besonderer Weise zu einer diskriminierenden Praxis beitragen können. Das wären aus meiner Sicht wichtige Ansatzpunkte.
Mein Mann, mein Sohn und ich waren hier auf einer Reise durch Kaschmir. 3 Tage lang war alles wunderbar. Heute sind wir nach Pahalgam gekommen, zu dem Ort, den sie Miniaturschweiz nennen. Aber als ich mich umdrehte, war mein Mann tot, mit nur einem Schuss.
Der Mann dieser Frau war einer von 26 Opfer, die am 22. April von mutmaßlichen Terroristen erschossen wurden. Alle Getöteten waren Touristen. Der Anschlag hat im indischen Teil der geteilten Region Kaschmir stattgefunden und Indiens Premierminister Narendra Modi ist außer sich, wie man hier hört.
India will identify.
Indien wird jeden Terroristen und seine Unterstützer identifizieren, verfolgen und bestrafen. Wir werden sie bis ans Ende der Welt verfolgen. Indiens Geist wird niemals durch Terrorismus gebrochen werden. Terrorismus bleibt nicht ungestraft.
Terrorism will not go unpunished.
Indien macht Pakistan für den Anschlag verantwortlich, sieht Pakistan als Unterstützer der Terroristen und hat hart reagiert. Ein Wasserabkommen wurde ausgesetzt, alle Pakistaner sollen das Land verlassen und Pakistan hat wiederum reagiert. Also die Eskalation geht immer weiter. In der Nacht soll es zu Feuergefechten in dieser Region Kaschmir gekommen sein. Und die Vereinten Nationen sind von all dem extrem alarmiert, weil Pakistan und Indien sind beide Atommächte. Und bei dem Konflikt zwischen den beiden Ländern war dieser Terroranschlag wahrscheinlich nur der erneute Auslöser. Das Ganze geht sehr viel tiefer. Was genau dahinter steckt und wie gefährlich diese Eskalationsspirale ist, das kann ich mit Peter Hornung besprechen, unserem Korrespondenten in Indien. Peter, ich habe schon gesagt, also Auslöser dieser Eskalation war der Anschlag auf die Touristen. Was ist denn da mittlerweile über die Hintergründe bekannt?
Also man weiß, wie der abgelaufen ist. Das waren mehrere Bewaffnete, angeblich waren es 5. Die sind teilweise auch identifiziert durch die indischen Sicherheitsbehörden. Und die haben auf einer Bergwiese auf Urlauber geschossen. Vor allen Dingen auf indische Touristen, Inlandstouristen, die aus anderen Teilen Indiens dorthin gekommen sind, in diesen Urlaubsort, und haben die regelrecht hingerichtet. Und haben eben auch gefragt, bist du Hindu? Haben Zeugen berichtet. Und diejenigen, die das bejaht haben, die sind erschossen worden. Und es gab 17 Verletzte, 26 Tote. Indien war sehr, sehr schnell in der Schuldzuweisung. Also es sei eine Gruppe gewesen namens Kashmir Resistance. Die hätte aber Kontakte nach Pakistan zu einer Terrorgruppe namens Lashkar-e-Taiba. Lashkar-e-Taiba war die Gruppe, die 2008 die Anschläge auf die Hotels in Mumbai verübt hat mit fast 170 Toten. Damals war klar, wurde ermittelt, es gibt Verbindungen nach Pakistan, die kamen aus Pakistan, die Attentäter. Heute, sagt Indien, wissen wir, dass es genauso ist. Pakistan sagt nein, aber die indische Seite hat bisher auch noch keine Beweise vorgelegt.
Okay, also da sagst du, es gibt im Grunde keine Belege. Aber ist dieser Vorwurf plausibel, dass Pakistan quasi verantwortlich ist für Terror gegen Indien?
Der ist durchaus plausibel, dass die Terroristen eine Basis in Pakistan haben. Nur die Frage ist, wer ist tatsächlich in Pakistan dafür verantwortlich, dass diese Terroristen unterstützt werden? Wenn man sich Pakistan genauer anschaut, das hat nicht nur ein Machtzentrum, also nicht nur die Regierung. Pakistan hat eigentlich 2 oder 3 Machtzentren, nämlich die Politik, die ist aber eigentlich erst an 3 und auf den Plätzen 1 und 2 sind das Militär und der Geheimdienst. Und gerade dem Geheimdienst werden eben Kontakte zu islamistischen Terroristen nachgesagt, die eben auch unter Umständen in Kaschmir auf der indischen Seite agieren. Wenn die Regierung also sagt, wir haben damit nichts zu tun, dann heißt es noch lange nicht, dass die Täter nicht tatsächlich auch eine Basis in Pakistan haben.
Nun schaukelt sich die Situation zwischen den beiden Staaten seit diesem Anschlag im Grunde täglich weiter hoch. Also es gibt gegenseitige Vergeltungsmaßnahmen und es soll auch zu Feuergefechten zwischen Soldaten beider Seiten gekommen sein. Wie ist da aktuell die Lage? Zeichnet sich da ein Krieg oder sowas ab? Oder ist das schon eine Art Krieg?
Es ist ein Krieg der Worte auf jeden Fall. Und die pakistanische Seite, der Verteidigungsminister, der hat gerade gesagt, es sei ein Krieg niedriger Intensität gegen Pakistan, den Indien da führe. Also es hat sich aufgeschaukelt diese Woche. Also gerade am Donnerstag, das war wirklich atemberaubend, wie man sich da gegenseitig mit Strafmaßnahmen überzogen hat. Und es gab auch ein Scharmützel in der Nacht zum Freitag eben an der Grenze, an der Grenzlinie in Kaschmir zwischen dem pakistanischen und dem indischen Teil. Der wurde zunächst offenbar aus dem pakistanischen Teil geschossen auf die Inder. Die Inder haben das Feuer erwidert. Es ist niemand verletzt worden und es war wirklich nur so eine Schießerei, ein kleines Scharmützel mit leichten Waffen. Aber trotzdem, in so einer Situation wie im Augenblick, ist das natürlich extrem brisant. Und ja, es droht tatsächlich auch eine größere militärische Auseinandersetzung. Das will ich nicht ausschließen.
Indien und Pakistan haben ja schon immer ein schwieriges Verhältnis, wenn man so will. Wie kommt es denn jetzt zu dieser massiven Eskalation oder diesen krassen Maßnahmen auf beiden Seiten? Da ist ja wahrscheinlich dieser Anschlag nicht der einzige Grund.
Das ist tatsächlich etwas, was man sich hier auch fragt, was sich gerade ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten hier fragen. Ist das das Einzige? Weil es scheint schon so, dass Indien sehr massiv reagiert auf diesen Terroranschlag. Man muss sagen, die Verbindungen zu den Terroristen von 2008, zu dieser Terrorgruppe, das trifft natürlich einen Nerv in Indien. Das ist ein nationales Trauma. Und wenn dann sich der Premier hinstellt und sagt, wir werden euch jagen und eure Hintermänner auch bis ans Ende der Welt, dann trifft das auch, glaube ich, die Stimmung von sehr vielen in Indien. Und im Augenblick sind auch viele auf den Straßen. Trotzdem gewinnt man so ein bisschen den Eindruck, dass die Reaktion schon sehr massiv ist und dass man sich sehr sicher ist, dass da eben Pakistan dahinter stellt. Und es gibt auch eben die Interpretation, dass man versucht, eben diesen Terroranschlag als Anlass zu nehmen, um andere Dinge, die unter den Nägeln brennen, den Indern eben zu regeln. Und darum, da geht es eben auch um diesen Wasservertrag, diesen Indus-Wasservertrag, der im Prinzip die Wasserversorgung von Pakistan regelt.
Der wurde ja aufgekündigt oder ausgesetzt. Kannst du das mal erklären, was das bedeutet? Warum ist der so wichtig und warum ist das so ein großer Schritt?
Das ist ein Vertrag, der der Region viel Stabilität gebracht hat, weil Wasserkonflikte sind auch in Südasien immer immanent. Und insofern ist das ein Konflikt, der geregelt hat, wie das Wasser des Indus, dieses breiten Stroms zwischen Indien und Pakistan aufgeteilt wird. Man muss klar sagen, Indien sitzt an der Quelle. Indien kann Pakistan, salopp gesagt, das Wasser abdrehen. 70% der Wasserversorgung von Pakistan hängen daran und sind im Prinzip auch in den Händen der Inder. Und da gab es immer kleinere Konflikte. Es gab von indischer Seite auch in der letzten Zeit immer Druck, diesen Vertrag neu auszuhandeln. Es gab auch Aktionen, wo die Pakistaner gesagt haben, das, was ihr da macht, ihr baut da ein Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk, das ist etwas, was den Vertrag verletzt. Also es gab immer so kleinere Streitereien. Und dieser Vertrag gab aber trotzdem grundsätzlich eine Sicherheit. Und wenn dieser Vertrag jetzt, wie es gemacht wurde, von Indien aufgekündigt wird, dann nimmt das Pakistan die Sicherheit. Und deshalb hat auch heute der Außenamtssprecher von Pakistan gesagt in Islamabad, sie betrachten das als kriegerischen Akt, dass dieser Vertrag ausgesetzt wird. Und sie werden mit aller Macht und allen Mitteln eine Antwort darauf geben.
Ich habe schon gesagt, also Indien und Pakistan, das ist sowieso ein schwieriges nachbarschaftliches Verhältnis. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, diesen ganzen Konflikt historisch haarklein nachzuvollziehen. Aber kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen umreißen, was liegt hinter all dem? Also auch wenn wir auf diese geteilte, umstrittene Region Kaschmir gucken, das haben vielleicht auch nicht alle so auf dem Schirm.
Genau, das ist ein Konflikt, der ist fast 80 Jahre alt. Der begann eigentlich mit der Teilung Britisch-Indiens 1947 in die neuen Staaten Pakistan und Indien. Und damals sind ja die meisten Muslime nach Pakistan gegangen und die meisten Hindus blieben in Indien. Damals gab es ja viele, viele Tote auch. Es war eine sehr, sehr unruhige Zeit und das war im Prinzip von vornherein ein Konflikt, der dann auch über viele Jahrzehnte andauerte, der sich eben auch gerade in der Region Kaschmir manifestierte. Die Inder beanspruchen den pakistanischen Teil von Kaschmir und die Pakistaner beanspruchen Teile des indischen Gebiets in Kaschmir. Und deshalb ist diese Grenze zum Beispiel in Kaschmir auch keine internationale Grenze, sondern nur eine Kontrolllinie, auf die man sich irgendwann mal geeinigt hat mit Mühe und Not. Und in Kaschmir selber ist es ein territorialer Konflikt, aber es ist auch ein religiöser Konflikt, denn in der indischen Region Kaschmir sind die Muslime in der Mehrheit und da gibt es welche, die Separatismus tatsächlich fordern und einen eigenen Staat Kaschmir. Es gibt aber auch islamistische Terroristen schon seit langem, seit 1989 vor allen Dingen, da hat das angefangen, die eben auch Terrorakte gegen indische Sicherheitskräfte verüben.
Wie ist denn jetzt denkbar, dass die ganze Geschichte weitergeht? Das ist ja schon sehr besorgniserregend, gerade auch deshalb, weil sich da zwei Atommächte gegenüberstehen. Was passiert jetzt? Gibt es da eine Art von Vermittlungs-, von Gesprächsversuchen?
Also im Augenblick ist es tatsächlich noch eher so, dass es weiter eskaliert. Die Sprache ist so, die man jetzt gerade gehört hat den Freitag über. Da gewinne ich den Eindruck, dass es da im Augenblick noch nicht darum geht, zu vermitteln, Gespräche zu suchen. Die Vereinten Nationen, die haben schon am Donnerstagabend appelliert, man müsse eine maximale Zurückhaltung üben, hieß es, adressiert an die Inder und an die Pakistaner. Und man müsse jetzt deeskalieren, aber ich glaube, das ist hier verhallt in Indien, aber auch in Pakistan, wenn man sieht, was da auch öffentlich geäußert hat. Ich glaube, es ist jetzt super wichtig, dass was passiert. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass von außen jemand einwirkt auf die Inder, auf die Pakistaner. Aber es passiert zumindest noch nicht öffentlich und es ist aber gleichzeitig sehr, sehr notwendig.
Peter, ganz vielen Dank dir.
Gerne.
Die tödlichen Schüsse auf Lorenz A., die eine neue Debatte über Polizeigewalt ausgelöst haben, und die Eskalation zwischen Indien und Pakistan, das haben wir uns heute genauer angeguckt. In dieser Ausgabe von Der Tag, morgen hier wieder ein neues hintergründiges Gespräch in unserer Reihe Der neue Westen. Ines Kai-Schöldgen und ich, Josephine Schulz, wir waren das Team dieser Folge und wir wünschen ein schönes Wochenende in alle Richtungen. Macht's gut.